Seit dem Pfingstwochenende ist es spürbar, das alte Leben kehrt so ein wenig zurück. Die Inzidenz in Deutschland liegt heute zum ersten Mal wieder unter 50. Und in den sozialen Medien werden Fotos vom Ausflug in den Biergarten gepostet, als wäre es eine exotische Reise. Richtige Fernreisen, die müssen noch warten, aber Ferien am holländischen Strand oder in den österreichischen Bergen, die könnten Wirklichkeit werden, wenn viele geimpft sind und die Reisebeschränkungen fallen. Sehnsucht nach Urlaub, was ist möglich in Europa? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch Europa und sprechen über Corona und nicht nur den Urlaub natürlich. Beginnen wir in Frankreich mit Hélène Kohl. Sie ist Korrespondentin hier in Berlin für Radio Europe 1. Herzlich willkommen. Und für die Niederlande begrüße ich Merlijn Schoonenbaum. Er ist freier Autor, lebt in Berlin auch und schreibt unter anderem für De Groene Amsterdammer. Und zugeschaltet sind uns in London Andreas Stamm, er ist Korrespondent für das ZDF. Und in Wien Peter Fritz, er ist Redakteur der Nachrichtensendung Zeit im Bild des ORF. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Kohl, beginnen wir mal mit Ihnen. Wir schauen nach Frankreich. Klar, die Ferien stehen vor der Tür. Wir denken alle, ist jetzt Urlaub möglich? Traut man sich in Frankreich schon an den Urlaub zu denken oder ist Corona noch ein Thema, was vor allen Dingen mit der Angst um die Gesundheit besetzt ist?
Nein, also Frankreich ist schon ganz eingestellt auf Juli und August. August ist traditionell das große Monat, wo die meisten Franzosen noch Urlaub nehmen und aufs Grüne fahren, am Strand und so weiter. Aber und das muss man vorbereiten. Das ist extrem wichtig für Frankreich, weil Tourismus ist 11% der Bruttoinlandprodukt. Also das ist mehr als Industrie. Also wenn man will, dass die französische Wirtschaft wieder boomt, dann braucht man ein starkes Tourismus. Und das bedeutet, muss man natürlich die Sommerferien vorbereiten, damit die Hotels, die Campingplätze, natürlich die Museen und alles bereit sind, Publikum zu empfangen, im guten Corona-Maßnahmen natürlich.
Wie ist denn aktuell die Situation? Wie viele sind geimpft zum Beispiel?
Also Frankreich hatte immer ungefähr das doppelte Niveau bei der Inzidenz. Also ich habe es jetzt gerade geguckt. Heute hat Frankreich eine 7-Tage-Inzidenz bei 111, also ist ungefähr das Doppelte wie Deutschland. Und 34% der Bevölkerung oder der Erwachsenen haben schon eine erste Impfung bekommen. Also wir sind bei 16% für die komplette Impfung. Also das dauert noch. Das ist jetzt geöffnet für alle. Also alle dürfen sich anmelden.
Ab dem 31. Mai soll es offen sein.
Genau. Und das ist natürlich sehr kompliziert, wie hier in Deutschland.
Aber noch über das
es
Impfen,
bewegt sich und man kann schon offen, wenn die Situation so bleibt, dass man einen relativ entspannten Sommer haben könnte in Frankreich.
Der Virologe Christian Drosten, der uns ja durch diese Pandemie so begleitet hat, hat auch gesagt, der Sommer kann ganz gut werden. Gilt das auch für die Niederlande, Herr Schoonenbaum? Also guckt man da auch, ist das so ein bisschen, man hat das ja hier gemerkt, dass die Stimmung sich so ein bisschen positiver wendet. Wie ist es in den Niederlanden im Moment?
Ja, da war die Stimmung schon ziemlich lange positiv. Oder da antizipiert man gerne. So vor Wochen schon, als in Deutschland auch die Stimmung ganz schlimm und ganz schlecht war, hat man schon die Terrassen eröffnet. Und das ist eine ganz andere Einstellung. Wenn man aber die Zahlen sieht, die Inzidenzzahlen, das ist für deutsche Verhältnisse kaum vorstellbar, weil das ist fast dreimal so hoch. Und dann denkt man, kann das dann gut gehen? Ja, das kann gut gehen, sagt der Demissionärminister, der Junge von Gesundheit. Er erwartet tatsächlich, dass das im Sommer geht. Ich bin vielleicht zu lange in Deutschland, dass ich dann ein bisschen skeptisch denke, echt, kann das gut gehen?
Ja, Sie haben ja auch den Eurovision Song Contest jetzt ausgerichtet in Rotterdam, wo man auch das Gefühl hat, die trauen sich was, die Niederländer.
Die trauen sich was, die antizipieren, die gehen davon aus, dass es besser wird. Man sagt in Holland gerne, es wird schon gut. Und das ist so eine Einstellung, ja, es wird schon gut. Am Ende ist dann gut. Aber wie? Das ist doch für Deutschland, kann man sich nicht so gut vorstellen. Warum sollte man jetzt da so ein Publikum bei so einem Songfestival dazu holen? Man hat es gemacht und irgendwie geht es dann doch.
Ja, und man weiß auch nicht, wer sich jetzt angesteckt hat. Das erfahren wir erst
später.
Kommt
dann später tatsächlich. Mhm. Aber es ist anders. Aber am Ende ist man genauso positiv gestimmt jetzt als hier in Deutschland.
Ja. Dann schauen wir mal nach Wien. Herr Fritz, wie ist es? Österreich lebt so stark vom Tourismus. Das ist ganz klar, das muss funktionieren. Das hatte man ja schon versucht in den Skiferien, wo das noch nicht so funktioniert hat. Wie ist es da, wie ist es in Österreich? Traut man sich wirklich alles so zu öffnen? Es ist ja einiges jetzt geöffnet schon.
Durchaus, man hat diesen Schritt gewagt vor einer Woche schon. Vor einer Woche sind in Österreich die Hotels, die Restaurants alle geöffnet worden. Natürlich mit gewissen Vorkehrungen. Man muss nachweisen, dass man getestet, geimpft oder genesen ist. Man muss irgendeine Art von Nachweis bringen, auch wenn man sich für einen Ferienaufenthalt in Österreich entscheidet, wenn man also in eines der vielen Hotels kommen wird. Aber generell, ja, hat sich die Stimmung sehr stark aufgehellt in den letzten Tagen. Zum Beispiel mein Heimatbundesland Kärnten. Das hat zum ersten Mal seit sehr langer Zeit keinen einzigen Corona-Fall mehr auf einer dortigen Intensivstation. Und gerade dieses Bundesland Kärnten lebt sehr stark vom Sommertourismus. Daher ist die Hoffnung natürlich groß, dass sich dieser positive Trend fortsetzt und dass man dann auch hoffentlich Urlauber aus ganz Europa, vor allem auch aus Deutschland, aus dem traditionellen Herkunftsland hier empfangen wird können und das möglichst ohne Zwischenfälle.
Das hoffen alle. Alle haben sehr positiv oder sehr gespannt nach Großbritannien geschaut, weil man da früh angefangen hat mit Impfen und haben gedacht, boah, die sind jetzt bald durch, die Briten. Jetzt haben sie aber ein ganz anderes Problem noch, nämlich jetzt inzwischen ist Großbritannien Virusvariantengebiet. Herr Stamm, ist die Stimmung da jetzt nicht mehr so positiv in Großbritannien?
Ja, ich glaube, dass Deutschland Großbritannien so eingestuft hat, das ist hier an vielen vorbeigegangen, denn die Stimmung ist gut. Man hat die niedrigste Inzidenz aller großen europäischen Länder, 24,5, da können die meisten von träumen. Ich glaube, nur Island ist in Europa niedriger. Die Impfkampagne läuft weiterhin überragend, muss man sagen. 75% der Briten haben die erste Dosis, fast 50% die zweite Dosis. Und man fühlt sich hier eigentlich relativ sicher. Das einzige Problem ist eben diese indische Variante, die hier in einer Fallzahl so über 5000 auftritt. Es gibt einige Hotspots. Das liegt natürlich an den Verbindungen vieler indischer Gemeinden hier in die alte Heimat. Und da wurden auch Fehler begangen. Da können wir vielleicht hinterher nochmal drüber sprechen. Also insofern ist man hier eigentlich sehr positiv. Man öffnet. Diese Woche wurde vieles wieder geöffnet. Man kann wieder in Restaurant-Innenbereichen zusammenkommen. Und man wartet eigentlich darauf, dass im Juni dann alle Restriktionen vielleicht fallen können, wenn eben die indische Variante hier nicht abhebt. Da gibt es auch viele Mahner. Und naja, die Europäer hoffen natürlich auf die Briten, denn die Briten sind sicherlich kein Gastgeberland für Sommerurlaub, zumindest noch nicht, sondern eine Nation, die unglaublich viele Touristen nach Europa schickt. Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich, Italien, die alle warten auf die Briten und die würden auch gerne, die Briten wollen nicht lieber als, oder die meisten, als Urlaub rund ums Mittelmeer zu machen. Aber bislang geht das nur in Portugal, weil das die Kriterien hier erfüllt, auf einer grünen Liste zu stehen. Man kann also ohne Quarantäne hin und her. Und man hofft natürlich hier in Großbritannien, dass dann noch mehr europäische Länder erfolgreich sind, Inzidenzien senken, ihr Impfprogramme vorantreiben, dass der Urlaub auch gelingt. Und das ist eines der großen Themen hier und eben was passiert mit der indischen Variante.
Okay, dann schauen wir mal auf ein Land, was vielleicht wartet auf die Briten, Frau Kohl. Ist das, schaut man da nach Großbritannien und wie geht man denn konkret damit um? Also welche Beschränkungen gibt es noch für Touristen aus anderen Ländern, die in Frankreich jetzt vielleicht einen Urlaub buchen wollen?
Also Frankreich hat, ich glaube in Europa, also auf jeden Fall im Vergleich zu Deutschland, war immer sehr offen. Also es gab keine richtige Grenzschließung, unilateral von Frankreich entschieden sozusagen. Ne? Also außer mit Großbritannien, aber nur 48 Stunden kurz zwischen Weihnachten und Neujahr. Also es war extrem kurz. Und die Position momentan ist, also Präsident Macron hat natürlich sehr lange keine Restriktionen gemacht an den Grenzen, weil das ist natürlich für ihn sehr wichtig zu sagen, ich bin der offene Mann, der Mann der Globalisierung mit offenen Grenzen und so weiter, im Gegensatz zu Marine Le Pen oder Jean-Luc Mélenchon, die geschlossenen Grenzen sich wünschen. Also momentan, wenn man nach Frankreich reisen möchte, dann braucht man einen PCR-Test, weniger als 72 Stunden und das wär's. Und dann kommt natürlich einigen Gebieten, wo man noch dazu gezwungen ist, eine Quarantäne zu machen, aber nicht für Länder aus der EU. Also das bedeutet, ich zum Beispiel kann nach Frankreich reisen mit einem PCR-Test, 72 Stunden vor dem Flug zum Beispiel oder von der Bahn und dann kann ich mich einfach frei bewegen.
Und wird das kontrolliert?
Nein. Okay. Also theoretisch schon, also, an den, also wenn, Sie, ja. wenn Sie mal hinfliegen, im ja. Flughafen schon.
Ja, aber mit dem Auto könnte man fahren. Ja,
genau.
Das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die viele machen, die in die Niederlande reisen. Die mit dem Auto hinfahren, werden nicht kontrolliert. Die ja. mit dem Zug oder Flugzeug fahren, werden kontrolliert. Also wie ernst meint man es denn damit, dass man sagt, ja, wir wollen schon noch schauen, wer in unser Land kommt und wir wollen irgendwie Tourismus, aber dann doch auch nicht zu viel?
Nein, in den Niederlanden war Quarantäne immer nur dringlich empfohlen, sozusagen. So, man sollte das machen, das ist aber nie Pflicht gewesen wie hier. Und es gibt im Grenzgebiet gibt tatsächlich viel, viel Ärger, besonders über die deutschen Shopper sozusagen, weil die 24 Stunden ohne, dass sie in Quarantäne müssen, können die nach Holland. Aber andersrum gilt das nicht. So, da ist tatsächlich, wie bei mehreren Grenzländern, gibt es tatsächlich Konflikte. Da sind Leute, die regen sich enorm auf. So, da ist Europa überhaupt nicht sie haben sich überhaupt nicht aufeinander angepasst. Es ist jetzt noch nicht so, dass man einfach mal so dahin reisen kann.
Also es gibt, man spürt die Grenze auf einmal wieder.
Man spürt die noch und es wird, wie gesagt, dringend empfohlen. Es ist absolut nicht so, dass man jetzt sagt, komm doch. So, dass die Stimmung, wo wir gerade über gesprochen haben, ist, was in einem Monat oder in 6 Wochen passieren kann. Aber jetzt ist es noch überhaupt noch
aber
nicht so.
Aber die Niederländer möchten ja auch gern deutsche Touristen an ihren Stränden.
Ja, absolut, ja. Das ist, darum geht es letztendlich natürlich. Es geht letztendlich genauso wie bei in Frankreich. Es geht um Geld jetzt. Es geht um die deutschen Touristen an die Nordseeinsel, natürlich. Ja, darum ist die Stimmung jetzt so, bitte lass uns das gut machen. Und muss ich auch ehrlich sagen, das Impftempo ist auch sehr schnell gegangen.
Ja. Ist jetzt, okay, kommen wir gleich zum Impfen noch mal einmal kurz nach Österreich. Herr Fritz, wie sehr merkt man denn dort noch die Grenze zwischen Österreich und Deutschland? Wie einfach können jetzt deutsche Touristen schon nach Österreich einreisen?
Derzeit geht es wieder ganz gut. Es hat Tage und Wochen von sehr schweren Beschränkungen gegeben. Bayern hatte eine Zeit lang Österreich sogar so etwas wie einen kleinen Krieg erklärt, als Österreich da als Virusmutationsgebiet eingestuft wurde. Vor allem das Bundesland Tirol. Das hat sich mittlerweile sehr entspannt und es ist jedenfalls der kleine Grenzverkehr komplett freigegeben. Und das ist ja nicht unwichtig, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Freilassing, der deutsche Ort Freilassing, praktisch ein Vorort von Salzburg in Österreich ist und dass da Leute wie in einer Stadt eigentlich hin und her fahren, normalerweise über die Grenze, und dass man da für Leute aus Freilassing Quarantänevorschriften erlassen hat und andersherum für Leute aus Salzburg, die dorthin fahren, war ja schon ein bisschen grotesk. Ja. Das alles hat sich stark entspannt. Es wird auch damit gerechnet, dass im Lauf der nächsten Tage dann bestimmte Regeln noch weiter aufgeweicht werden. Also man kann davon ausgehen, dass das Reisen relativ problemlos in den nächsten Tagen und Wochen vor sich gehen wird, jedenfalls zwischen Deutschland und Österreich.
Mhm. Herr Stammig, so einfach ist es mit Großbritannien nicht, wenn man einreisen will, gerade jetzt wegen dieser Virusvariante. Aber auf was bereiten sich denn jetzt ja die Urlauber vor aus Großbritannien, die halt eben woanders hinfliegen wollen?
Ja, momentan ist es eben in Europa oder rund ums Mittelmeer eben nur in Portugal möglich. Das heißt, der Run auf Portugal war jetzt schon relativ groß, denn nächste Woche sind hier Half-Term-Ferien. Das sind so eine Woche Schulferien mittendrin und da werden viele in Portugal aufschlagen. Es sind auch schon viele nach Portugal gefahren und der Rest wartet eben. Es ist eine heikle Sache, denn die Briten haben ja nun ein sehr schwieriges Verhältnis mit der Öffnung oder Abschottung Richtung Europa. Ich sage nur Stichwort Brexit. Und insofern war die Debatte immer hier, warum holen wir uns neue Varianten rein, warum machen wir die Grenzen nicht dicht, wir als Insel, wir können das, wie die Australier, fertig, aus, dann haben wir das Problem nicht mehr. Das ist natürlich viel rechtspopulistisches Geschwätz, das muss man mal klar so markieren, denn Großbritannien, London ist natürlich ein internationaler Hub und gerade die indische Variante zeigt eben, wie das Problem ist, denn das sind natürlich vor allen Dingen Menschen gewesen, die in Indien ihre alte Heimat hatten, die besucht haben oder besucht wurden und so, das ist London, das ist Großbritannien und das kann man nicht so einfach vom Tisch wischen. Aber insofern ist das schwierig und man hofft auf Öffnungen. Natürlich hoffen auch Spanier, Griechenland, Franzosen und andere auf diese Öffnung. Aber es ist so ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite will man eben das Geld der Briten. Die Briten, die großen Touristikunternehmen, die Luftfahrtbetriebe, British Airways, Ryanair und wie sie alle heißen, EasyJet, die wollen natürlich Geld verdienen und die liegen natürlich der Regierung in den Ohren, die aber wiederum das Gefühl hat, wenn wir jetzt nochmal einen Fehler machen und es wieder vermasseln, wenn wir das wieder wieder außer Kontrolle geraten lassen, wie auch immer, und sei es durchs Reisen, dann ist das vielleicht unsere letzte Chance gewesen. Und insofern ist das ein zweischneidiges Schwert. Es wird viel jongiert und gehofft und alle 3 Wochen wird neu überprüft. Aber im Endeffekt, die Briten wollen in den Urlaub und große Hoffnung, dass es gelingt.
Und sie wollen die nicht auf der eigenen Insel
geimpft
machen.
Ja. Sind wir wie...
Ich sag, die Briten suchen jetzt nicht, dass sie den eigenen Urlaub
wettermäßig einfach nicht so eine... Nee, ist nicht so eine feine Sache. Muss man einfach sagen, im Mittelmeer ist es dann doch einfach schöner. Und das, da zieht es viele hin. Und die Regierung hofft natürlich hier, dass die vielen Geimpften, die dann auch doppelt geimpft sind, eben es möglich machen, dass es da vielleicht Regelungen gibt. Dass man sagt, wer doppelt geimpft ist, der kann dann auch anders reisen. Stichwort Impfpass. Mhm. Ob die Europäer da die Briten mitmachen lassen, das sind hier die großen Sorgen, was das Reisen angeht. Und da ist man eben gespannt, ob man das bis hier Ende Juli in Großbritannien die Sommerferien anfangen, ob man das geregelt bekommt.
Schauen wir mal aufs Impftempo in Europa, Frau Kohl. Wie sieht es in Frankreich an? Sie haben es schon gesagt, da wird schon auch ordentlich geimpft. Also ist das auch was, wo man sagt, das geht jetzt noch schneller und mit dem Impfnachweis, dann sind auch alle sicher. Und wie sieht es auch aus mit dem Impfen von Kindern zum Beispiel?
Also ich glaube, die Debatte Impfen von Kindern, das ist also momentan ist es noch ein Tabu. Also Frankreich war lange sehr zögerlich Richtung Impfung. Und offiziell ist es, wir warten erstmal ab, ob die Impfung jetzt für Kinder zugelassen wird und dann gucken wir mal, wie das wird. Ich gehe davon aus, dass die Kinder nicht vor der Schulferien geimpft werden. Also das wird jetzt im Juni, also Schulferien sind Anfang Juli, es wird jetzt zu knapp sein. Für die Impfung, das funktioniert gut. Es gibt natürlich allerdings ein Thema, ob es möglich ist, zum Beispiel die erste Impfung bei sich zu Hause zu haben und dann die zweite Impfung, aber zum Beispiel, wo man da Urlaub macht, wegen dieses Abstand. Weil man merkt schon, dass viele Leute sagen, ach, lieber jetzt nicht, weil ansonsten ist es Mittag in meine Urlaubszeit und das möchte ich lieber nicht. Also deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit, einige Departements haben gesagt, das wird möglich sein, dass wir spezielle Impfzentren öffnen, speziell für Urlauber. Oh. Das ist natürlich eine große Organisation. Frankreich wettet enorm auf diesen sanitären Pass, also dieses Impfpass. Es war ein Land, das richtig mal Druck geübt hat auf europäischer Ebene, weil das ist für Frankreich extrem wichtig, dass die Leute aus ganz Europa kommen. Das waren natürlich zum Beispiel Leute in Deutschland, da müssen wir hier die PCR-Tests zahlen. Und das bedeutet für viele Familien, habe ich hier in Berlin rumgefragt, 3 Kinder, 5 Leute PCR zahlen, nur für das Urlaub in Frankreich, dann fliege ich lieber nach Griechenland, weil das verlangen sie nur einen Schnelltest zum Beispiel. Und das ist jetzt die Frage, ob Frankreich auch seine Situation ändert. Frankreich hat auch gesagt, PCR werden in Frankreich im ganzen Sommer kostenlos für alle, Stichwort auch Touristen, auch Leute, die das brauchen, wenn sie zurückfliegen nach dem Urlaub in Frankreich. Also ich glaube, dieses Impfen und Testen, das ist ein großer Argument für Frankreich in diesem Sommer, so unter dem Motto, bei uns können sie sich auch testen, impfen. Das war auch die Frage, die Franzosen, die im Ausland leben, erster Impfstoff zum Beispiel hier in Deutschland und zweiter Impfstoff in Frankreich. Das wäre vielleicht möglich. Das ist noch, muss man alles planen, aber Frankreich wirbt enorm.
Dass es und es gibt jetzt eine höhere Bereitschaft, auch sich zu impfen, weil das war am Anfang ja nicht so stark.
Ja, auf jeden Fall ja schon.
Ja, genau.
Also bei den alten Leuten schon. Also es gibt, also keiner will AstraZeneca, aber bei BioNTech, Pfizer, Moderna klappt es gut.
Okay, Herr Fritz, wie ist denn der Impfstatus in Österreich? Sind da alle durchgeimpft?
Relativ gut. Es geht relativ zügig voran. Wir halten derzeit bei ungefähr 40% der Bevölkerung. Und wenn man dem Gesundheitsminister glauben darf, geht es jetzt dann bald um einiges schneller, weil noch viel mehr Impfdosen hereinkommen. Man wird also wahrscheinlich bald mehr Mühe haben, die Skeptiker davon zu überzeugen, dass sie sich wirklich impfen lassen. Aber das Ziel, möglichst viele geimpft zu haben, auch schon bevor die Sommersaison losgeht, das ist natürlich da. Und diesem Ziel dienen auch die Bestrebungen hin zu einer Art Impfpass. Es gibt jetzt in Österreich schon etwas, was sich elektronischer Impfpass nennt. Da steht elektronischer Impfpass drauf auf diesem Papier, aber es ist letztendlich momentan noch ein Stück Papier. Es ist ein Auszug aus einer zentralen Impfpass-Datenbank, den man sich entweder zu Hause ausdrucken kann, wenn man beim E-Government angemeldet ist, oder auch zum Beispiel in einer Apotheke, da kann man sich den holen und trägt also einen elektronischen Impfpass auf Papier mit sich.
Aber man hat es noch nicht auf dem Handy.
Anfang Juni auch zu einem Anfang Juni soll es dann soweit sein, dass das auch auf dem Handy funktioniert. Und spätestens im Juli soll es dann auch EU-weit mit dieser EU-weit kommenden Lösung zusammenspielen können.
Okay, das ist in den Niederlanden hat man diesen digitalen Impfpass, glaube ich, auch noch nicht.
Oder nein, wie sieht das? Noch nicht. Nein, das sind die noch nicht so weit.
Aber, die Impfbereitschaft ist auch hoch.
Ja, tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, dass das, was wir die letzten Monate gesehen haben, was Impfgegner anbelangt, war doch mehr, als ich erwartet hatte. Weil Holland war das nie ein politisches Thema, so wie in Deutschland und Amerika mehr. Mhm. Aber das hat sich doch, es ist doch mehr politischer geworden, als ich dachte. Mhm. Auch wie politische Parteien darauf gesprungen sind, so unsere rechtspopulistische Ecke, die ist ziemlich groß in Holland. Und es gibt einen davon, die haben da doch mitgemacht. Und es ist stärker politisiert worden. Aber am Ende sind die jetzt 8 Millionen Erstgeimpfte in einem Land mit 17 Millionen Leuten. Das ist viel. Übrigens nicht so viel, dachte ich, wie in Deutschland jetzt. Deutschland geht jetzt schneller.
Ja, wir sind jetzt schneller, genau.
Und das war erst die Niederlande schneller und jetzt Deutschland schneller.
Ist das so ein Wettbewerb? Guckt man danach?
Also absolut. Guckt man, Deutschland ist es geht die ganze Zeit so. Am Anfang war natürlich Deutschland das Musterbeispiel für die ganze Welt. Man hat gesagt, da geht alles gut. Dann ist Deutschland zweite Welle geht nicht so gut. Und dann sagt man in Holland, sagt man jetzt, wir laufen Deutschland immer hinterher. Mhm. Einerseits ist das so, andererseits ist es so total anders, was man macht. Mhm. Und das sieht man in allen Ländern, dass jedes Land so komplett anders reagiert. Und diese zwei Länder, Wie man umgeht mit so etwas Einfaches wie wann öffnet man eine Terrasse zum Beispiel?
Die Außengastronomie. Aber die Niederlande hatten lange eine starke Ausgangssperre von 9 Uhr abends.
Das hatten die zum Beispiel. Das war auch
ein großer Unterschied. Was hier immer für unglaublich viel Kritik gesorgt hat.
Diese typische Lockerheit, was man in Deutschland so gerne von den Holländern sagt, das war natürlich, hatte sich auch eine gewisse Schattenseite gezeigt die letzten Monate, weil man wollte so gerne locker sein in manche Sachen, dass man diese Maskenpflicht, die wir hier so gut kennen, dass viele Leute darum doch ein bisschen gelacht haben. FFP2-Masken, das sieht man kaum. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ganz anders. Okay. Aber Deutschland, viele Leute sind eifersüchtig, doch.
Okay. Ja. Wie schaut man denn von Großbritannien? Schaut man da überhaupt nach Deutschland? Oder hat man am Anfang darauf geschaut? Weil dann war ja klar, die Briten machen es schneller und wir haben neidisch nach Großbritannien geschaut.
Ja, Deutschland war, sage ich mal, in der ersten Welle das Vorbild. Da hat man das immer in den Mund genommen mit den asiatischen Staaten, Südkorea, Taiwan und dann eben Deutschland, die das in Europa regeln. Dann hat Deutschland jetzt natürlich hier viel Kredit verspielt. Und beim Impfen hat man halt hier wirklich vieles, vieles richtig gemacht. Das muss man so sagen. Man hat schnell losgelegt, man hat die Impfstoffe geprüft, aber eben nicht bis in den Exzess, bis ins letzte Detail, sondern hat gesagt, okay, das reicht uns, das ist sicher, das sieht gut aus und das ist auch sicher für unsere Bevölkerung und hat dann richtig losgelegt und seitdem schwebt hier die Regierung auf Wolke 7, die ja vorher so massiv in der Kritik stand und man darf nicht vergessen, heute wurde es wieder im Parlament thematisiert, hier sind bis zu 150.000 Menschen gestorben in dieser Pandemie bislang und vor allen Dingen die dritte Welle im Januar, das waren bange Momente, da hat es viel Angst gegeben und deswegen ist man auf dieses Impfprogramm so stolz. Es ist sozusagen eine nationale Pflicht. Es gibt mittlerweile, impft man die 30-Jährigen komplett durch eigentlich und hat eigentlich fast durch alle Bevölkerungsgruppen 90% plus Beteiligung. Also das geht hier nach einem ganz strikten und stringenten System und das muss man sagen, Impfgegnerschaft, das gibt es hier nicht und dann gibt es so kleine Anekdoten, natürlich diese indische Variante wieder, die tritt dann in Communities auf, die vielleicht etwas ferner sind, die mit der Regierung manchmal mehr hadern als vielleicht andere Teile der Bevölkerung. Und als die festgestellt haben, dass die indische Variante grassiert, dass das unglaublich ansteckend ist und vielleicht dann auch tödlich, haben viele gedacht, die vorher gesagt haben, ach, impfen, das lassen wir mal, jetzt gehen wir natürlich impfen. Die waren schon lange berechtigt und das hat sozusagen nochmal einen Boost gegeben, weil man eben sagt, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, dass die Impfstoffe gegen die indische Variante wirken und somit Leben retten und verhindern, dass man schwer krank wird, ins Krankenhaus kommt. Und das hat nochmal einen Boost gegeben, vielleicht auch in Communities, in Gemeinden, die etwas skeptischer waren. Und insofern muss man sagen, das Impfprogramm läuft hier auf vollen Touren und ist ein Teil des nationalen Stolzes geworden. Und das können sie ja ganz gut auf dieser der Klaviatur spielen vor allen Dingen die konservative Regierung.
Das ist in Deutschland nicht ganz so. Da ist man nicht ganz so stolz, mit, wie das mit dem Impfen ist. Wie beobachten Sie das dann als jemand, der hier in Berlin lebt und aber der auch nicht den französischen Blick hat sozusagen? Wie empfinden Sie das, wie in Deutschland umgegangen wird mit dem Thema Impfen zum Beispiel?
Also das ist auch sehr interessant. Also Frankreich guckt immer, was Deutschland macht. Also und versucht immer, sich zu vergleichen. Also es ist immer, wir fühlen uns entweder Grande Nation oder ganz schlecht neben den Deutschen. Also das ist kein normales Verhältnis. Manche sagen, das ist Freundschaft. Also ich sage nur, es gibt auch viel zu erklären. Ja. Also ich fand schon mal hier, wie die Deutschen mit ihren eigenen Impfkampagne umgehen, es ist auch sehr typisch. Also man möchte das immer perfekt haben. Ja. Und solange ein bisschen irgendwas schief geht, ist es große Unzufriedenheit. Und das war auch ein bisschen, ich vergleiche das ein bisschen mit dem Flüchtlingskrise. Ja. Also mit französischen Brillen die Flüchtlingskrise in Deutschland zu beobachten, das war absolut unglaublich. Also ich meine, man hat lange nicht niemanden gesehen, die auf der Straße schlafen müsste. Wobei in Frankreich dieses Zelt unter den Brücken von Paris seit Jahren. Also, und trotzdem war da, wir schaffen das nicht, das geht gar nicht und so weiter. Und ich meine, doch, ihr macht das super. Ihr macht das eigentlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, die Impfkampagne ist auch so, das war auch nicht perfekt. Das hat auch lange gedauert, bis die Impfdose kommen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe Anfang Januar auch darüber berichtet zu sagen, bis Ende März wird es in Europa ein bisschen kompliziert sein. Mhm. Und so war das. Also das war
und
auch keine...
Halt eben doch, ja.
Genau. Und
also
dann
man
langsam
müsste es ein bisschen positiver sehen hier.
Also ich finde schon, das ist relativ gut organisiert. Ich weiß, es ist verschiedene Länder auch nicht immer so gut organisiert, wie ich das vielleicht in Berlin erlebt habe. In Brandenburg ist es zum Beispiel ziemlich kompliziert. Ja. Aber immerhin, also das funktioniert und wir wussten schon alle, also als die Impfstoffe Ende Dezember angekommen sind, wir wussten schon, bis den Sommer wird es ein bisschen schwierig sein.
In Deutschland fängt es öfter mal etwas langsamer an. Das ist bei anderen Sachen auch mal so gewesen. Und wenn es dann doch passiert, dann passiert es auch gut. Man muss ehrlich sagen, jetzt läuft es gut. Die Stimmung, das hat direkt man merkt es direkt, dass es jetzt besser geht. Es ist aber tatsächlich, wie Sie gesagt haben, so, man will es perfekt haben. Wenn dann etwas nicht ganz gut läuft, dann ist besonders meine Kolleginnen, die Journalisten, können dann so richtig rausholen und da wird dann auch ziemlich hart geschlagen. Mhm. Und ja.
Also das könnte wir positiver sehen.
Leicht ironisch kann man das beobachten, ja.
Okay, wie ist denn das in Österreich, Herr Fritz? Sieht man das, schaut man eher nach den positiven Fortschritten und macht da auch richtig Druck, dass es halt eben das zum Beispiel jetzt Lockerungen kommen wegen des Tourismus? Oder ist man eigentlich auch sehr zufrieden mit dem, was die Regierung macht?
Momentan wird wahrscheinlich die Regierung unter dem Prisma dessen beobachtet, was sich so zahlenmäßig abspielt. Und daher kann die Regierung derzeit wahrscheinlich mit einem gewissen Bonus wieder rechnen. Aber das war natürlich lange nicht so. Man hat natürlich sehr lange, auch in der Zeit, in der die Situation in Österreich wesentlich schlechter war als in Deutschland, auch der Regierung die Schuld gegeben und hat gesagt, schaut her, was machen die Deutschen richtig, was wir falsch machen. Also es war eine ständige Wellenbewegung, es war ein ständiges Messen auch natürlich mit dem Rest der Welt da. Und Bundeskanzler Kurz hat am Beginn dieser Krise sich sehr stark gemessen an Staaten, die besonders erfolgreich waren, wie Neuseeland, wie Israel, hat auch gemeint, wir gehören zu diesen Staaten dazu. Aber das ist natürlich dann im Verlauf der Krise total auseinandergelaufen. Da hat es dann eine Zeit gegeben, in der in Israel eben die Impfungen schon zu wirken begonnen hatten und in der es dann in Österreich sehr, sehr trüb ausgeschaut hat. Also da war dieser internationale Vergleich schon zeitweise etwas, was der Regierung unter Kanzler Kurz eher geschadet hat. Aber momentan kann sie wahrscheinlich wieder neuen Rückenwind spüren, wenn es wieder vorwärts geht.
Okay, ich würde gerne mit allen noch mal auch über auf die Kinder schauen. Es geht ja schließlich um die Schulferien. Es ist die Hauptreisesaison für Familien mit Kindern und die versuchen zu planen. Die brauchen dann zum Beispiel einen Impfnachweis oder einen Test. Und dann ist die Frage, wie macht man das, wenn man Kinder hat, die nun nach diesem schwierigen Corona-Jahr jetzt auch froh sind, dass sie wieder etwas anderes sehen. Frau Kohl, wie ist es in Frankreich? Sind die Kinder wieder in der Schule eigentlich? Und
also
die waren viel länger in der Schule als in Deutschland.
Die Schulen waren überhaupt nicht zu, dieses Schuljahr. Es gab nur eine verlängerte Osterferienzeit, ja. 3 Wochen um Ostern herum. Also ansonsten waren Schulen immer offen bei dem großen Teils, also dieses Hybridsystem, teils Präsenz, teils Homeschooling, aber für bis 12 Jahre alt, 13 Jahre alt, also Mitte der College. Es war volle Schule mit Masken, aber das war richtig höchste Priorität der französischen Regierung. Man lässt die Kinder in der Schulen, also das ist richtig sehr, sehr wichtig. Aber das wurde sehr kritisiert, okay, weil die Inzidenz bei den Kindern natürlich sehr, sehr hoch war. Und
also sobald, es gab schon Infektionen.
Genau, und sobald ein Fall war in der Klassen, dann müssten die Klassen auch zumachen. Und es gab einen Moment im Februar, März, wo tatsächlich jeden Tag 20 Klassen in Paris zum Beispiel schließen müssen. Also das bedeutet, die Kinder waren doch zu Hause. Mhm. Aber offiziell, die Politik der Regierung war zu sagen, Schulen bleiben offen, damit die Eltern auch im Homeoffice auch besser arbeiten können und damit die Kinder diese Beziehung haben zu anderen Kindern und so weiter. Ganz interessant, in Frankreich gibt es auch diese Debatte über dieses Impfpass, also diese Freiheiten. Und das ist natürlich auch eine Frage für Familien, die natürlich sehr viel opfern müssten. Und jetzt sehen sie, okay, die Kinder werden nicht geimpft für den Sommer.
Die Eltern sind dann geimpft,
genau, und
die Kinder,
und es gibt, nicht, ja. Also man merkt schon, sie haben gefragt, ob es gibt bei dem Impfen auch einige Resistenz in Frankreich. Also es gab lange, also jetzt sehen wir das seit 2 Wochen ungefähr, dass Leute, eine kleine Gruppe von, sagen wir mal, Querdenker in Frankreich sagen, wir wollen nicht dieses Pass haben. Also wie die sagen, ich will nicht geimpft werden, dann dass die immer noch frei rasen müssen. Und da gibt es da ein bisschen irgendwas, die auch politisch sehr interessant zu beobachten ist. Es gibt natürlich sehr viel Instrumentalisierung ein Jahr vor den Wahlen.
Mhm. Okay. Ich fand die Schulschließungen hier auch tatsächlich etwas, was man irgendwie kritisieren kann. Ich meine, die deutsche Vorsicht sozusagen, dass FFP2-Masken alles ganz gut kontrolliert beherrschen, das sollte man vielleicht nicht über den Rücken der Kinder auch noch machen. So, ich habe mich da tatsächlich,
Sie haben auch zwei Kinder
gewundert. Und als ich dann hörte, dass man in Holland Grundschule tatsächlich einfach geöffnet hat, weiterführende Schulen nicht übrigens. Mhm. Bei uns, das fängt erst Ende Mai an, unter starker Kritik von vielen Lehrern, muss man auch dazu sagen, weil die sagen, wir sind noch nicht so weit. Aber in der Tat, dass man Kinder als erste Priorität sieht, das habe ich hier ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich sagen.
Und das mit dem Test ab den Grundschulen in Frankreich, die Test in der Schule, das ist erst ab 16 Jahre alt. Das wurde vorher gesagt, das respektiert die Rechte der Kinder nicht. Und hier ist es zweimal pro Woche ab 6 Jahre alt.
Ja, das stimmt, ja.
Okay. Wie sieht das aus in London, wenn wir nach London schauen? Also wie in Großbritannien, Sie haben gesagt, jetzt bald gibt es wieder Ferien. Also wie schaut man da auf die Situation der Kinder und der Jugendlichen?
Ja, muss man ein bisschen länger ausholen, denn in dem ersten Lockdown ab März 2020 war eigentlich ein halbes Jahr hier nichts. Die Schulen waren mehr oder weniger dicht. Und danach hieß es in der Regierung immer, wenn wir die Schulen nochmal dicht machen müssen, das können wir politisch nicht überleben. Aus wirtschaftlichen Gründen, Homeoffice und Eltern, die nicht arbeiten gehen können. Also man hat gesagt, die Schulen müssen offen bleiben. Das hat man dann durchgezogen bis Ende Dezember, hat aber dann die Kent-Variante bekommen, die sich genau über die Schulen dann in ganz England, in überall ausgebreitet hat, über die Kinder, über die Jugendlichen, vieles asymptomatisch. Und dann hatte man wirklich die schlimmsten Monate, musste die Schulen wieder zumachen. Und jetzt hat man Mitte März die Schulen wieder geöffnet, komplett, und hat natürlich sehr genau geschaut, was macht das mit den Infektionszahlen. Und zu aller Überraschung sind die Infektionszahlen überhaupt nicht gestiegen dadurch. Ganz im Gegenteil, es ging weiter leicht bergab. Und man führt das eben auf den hohen Impfstand der Gesamtbevölkerung zurück. Und dass vielleicht viel mehr Kinder einfach asymptomatisch schon betroffen waren, die überhaupt nicht in irgendwelchen Statistiken auftauchten durch die Kent-Variante, dass das sozusagen einfach jetzt dort nicht mehr wie ein Lauffeuer umgeht. Und insofern sind die Schulen offen und Maskenpflicht gibt es für die höheren Jahrgänge. Auch da wird es teilweise jetzt abgeschafft und man hofft, dass das jetzt positiv so weitergeht. Und Impfprogramm wird man auf jeden Fall, wenn das zugelassen wird, und da kommen ja jetzt die Daten rein, auch für 12- bis 17-Jährige machen. Da gibt es in Großbritannien, wird da nicht gezögert werden, wenn die Zahlen, die Daten überzeugend sind, die von den Impfstoffherstellern vorgelegt werden, dann werden 12- bis 17-Jährige hier sofort geimpft, keine Frage.
Und Familien bereiten sich eben darauf vor, dass sie ganz, also einen Familienurlaub mit ihren Kindern irgendwo machen, auch wenn die Kinder nicht geimpft sind.
Ja, man hofft darauf, dass eben es reicht, dass die Erwachsenen geimpft sind. Ja. Dass man dann, also hier gibt es die NHS-App, also die des staatlichen Gesundheitsdienstes, der ja ein riesiges Netzwerk hat, wo 95% aller Briten registriert sind oder aller Menschen, die hier leben. Und da kriegt man auf der App sozusagen seinen Impfstatus, der ist elektronisch, den kann man vorweisen. Und man hofft einfach, dass man damit dann auch in die europäischen Länder wird reisen können, wenn solche Regelungen dann durchkommen und dass man dann auch seine Kinder mitnehmen kann. Es wäre ja absurd, nur die Erwachsenen reisen zu lassen und die Kinder nicht mitnehmen zu können. Das wäre das Ende jeglichen Familienurlaubs.
Das ist klar. Herr Fritz, wie schaut man denn in Österreich, weil wir alle haben am Anfang dieser Pandemie, war klar, also durch diese Ereignisse in Ischgl, ist Ischgl sozusagen zum Synonym geworden des Superspreader-Events. Ist das ein Punkt, wo man immer, der sozusagen als Angst im Nacken sitzt, auch in Österreich, dass man denkt, oh Gott, wenn jetzt doch was schief geht in dieser Sommersaison, wenn jetzt so viele Touristen kommen und wir öffnen wieder und alles ist wieder in Ordnung und auf einmal gibt es wieder eine hohe Infektion?
Ja, ganz sicher. Also die Angst vor einem zweiten Ischgl, die geht immer wieder um. Ich habe eine Parlamentsdebatte heute in Österreich beobachtet, genau zu diesem Thema, wo die Freiheitliche Partei von rechts ziemlich stark quergeschossen hat, von Zweiklassengesellschaft gesprochen hat, wenn man auf die Impfpässe vor allem setzt und dann ein Hotelier aufgetreten ist und gesagt hat, ja schaut einmal, ich hatte ein Paar, das zu mir auf Urlaub wollte und habe die gezwungen, einen Test vorher zu machen, habe ihnen gesagt, es geht nicht anders. Und tatsächlich, einer von den beiden war positiv. Ja, stellen Sie sich vor, die wären zu mir ins Hotel gekommen. Das Hotel hätte gesperrt werden müssen. Vielleicht hätte es Auswirkungen auf den ganzen Ort gehabt. Also hier gibt es zumindest bei den Praktikern im Tourismus ganz sicher die Angst vor einem zweiten Ischgl und die Hoffnung, dass es nicht noch einmal zu solchen Zuständen kommt.
Aber ist es dann sozusagen Privatinitiative der Hoteliers zu sagen, die Leute sollen einen Test machen oder gibt es einfach viel strengere Regeln mit Test und auch Quarantäne zum Beispiel?
Ja. Es ist die Regel, es ist Vorschrift, aber es ist natürlich Sache jedes einzelnen Hoteliers oder Gastwirts, wie streng er ist bei der Kontrolle dieser Vorschriften. Es sind ja auch alle möglichen geimpften Zertifikate, alle möglichen gefälschten Zertifikate schon im Umlauf. Und jetzt jedem Einzelnen zuzumuten, ganz genau zu sein, ganz genau hinzuschauen, die Daten zu vergleichen und dann für sich zu entscheiden, ja, ist das jetzt etwas, dem ich trauen kann oder nicht. Da kann natürlich der eine strenger sein und der andere weniger streng oder der eine oder andere kann ein Auge zudrücken. Mhm. Also hier ist private Initiative immer noch vonnöten. Vom Staat her ist es soweit so geregelt, dass man sagt, es darf niemand in ein Hotel, der nicht eindeutig nachweisen kann, geimpft, getestet oder genesen zu sein.
Mhm. Die Sehnsucht nach Urlaub, nach Normalität ist natürlich enorm hoch. Verlieren wir dabei den Blick auf das Risiko, was es ja immer noch gibt, Herr Schrauenborn, hat man das Gefühl, dass es im Moment, Sie beobachten das ja in Deutschland und auch in den Niederlanden, dass man so ein bisschen da diese Sehnsucht nach diesem Urlaub, nach, dass jetzt wieder alles wieder normal ist, wenn wir dann geimpft sind, dass wir zu wenig hinschauen, dass es eben ja doch noch die Möglichkeit auch gibt, dass man ja krank wird.
Ja, tatsächlich. Und die Niederlande sind ein gutes Beispiel dafür, dass man zu gerne jetzt die Touristen haben möchte, obwohl man die Inzidenz ist einfach viel zu hoch eigentlich, um so davon auszugehen, dass alles
im Moment
1.
darf
Juli,
man ja auch noch nicht, man erst, soll
genau,
nicht touristische Reise
Juli alles
machen.
Gut ist, aber zweitens ist natürlich diese Sehnsucht nach Normalität ist natürlich auch, ich meine, letztes Jahr haben doch viele Leute gesagt, was ist Normalität, welche Normalität wollen wir zurückhaben? Müssen wir allen für 29 Euro nach Mallorca? Ich meine, das sind auch berechtigte Fragen und die sind jetzt allen wieder verschwunden, obwohl es eigentlich gute Fragen waren. Und ja, ich hoffe, dass das bleibt auch noch ein bisschen über die Kritik auf, was unsere Normalität war, dass man irgendwie, dass man sagt, ja, kann das vielleicht auch besser?
Aber ist das eine Diskussion, die zum Beispiel auch im Tourismus bei den Hotels und in Holland geführt wird?
Naja, es gibt viele Leute, die sind jetzt im eigenen Land, haben Ferien gemacht in letzter Zeit und das haben die auch wiederentdeckt sozusagen. So, es gab da auch eine neue Normalität, die Leute durchaus geschätzt haben. So, zum Beispiel der Osten der Niederlande, das war ein ziemlich unbekanntes Gebiet. Bei uns gab es kein Beherbergungsgebot. Mhm. So, das bedeutet, dass viele Leute doch mal Ausflüge gemacht haben und damit ihr Land kennengelernt haben. Gut, das klingt ein bisschen nostalgisch, pathetisch fast, aber es
hat auch
seine Vorteile.
Ja, aber die sind dann lieber nach Limburg als ins Sauerland gefahren.
Ja, oder Mallorca tatsächlich. Ja. So, das hat auch seine Vorteile. Normalität muss nicht unbedingt genau wieder das Gleiche sein.
Mhm. Wie ist es in Frankreich? Da macht man ja auch schon gerne Urlaub im eigenen Land.
Ja, stimmt. Aber da haben Sie, das ist auch eine Sorge, die ich auch habe zum Beispiel. Also ich sehe Frankreich, die jetzt öffnet, sogar schneller als in Deutschland. Wir haben schon mal die Außengastronomie in ganz Frankreich geöffnet, egal welche Inzidenz letzte Woche. Theoretisch nur 50% der Terrassen müssen besetzt werden. Die Bilder von Paris, Marseille und so weiter haben gezeigt, das war voll. Und dann, es gibt natürlich immer noch diese Sperrstunde in Frankreich. Aber ab dem 30. Juni soll das alles weggehen. Also ab Mitte Juni ist auch Groß-Event bis 5000 Leute. Natürlich mit Test, aber immerhin. Und trotzdem, wenn man die Inzidenzzahlen sieht, dann ist die Situation noch ziemlich kompliziert in Frankreich. Mhm. So, wir haben so ungefähr 5000 Leute in der Intensivstation. Das war immer das oberste Grenze. Macron hat gesagt, mehr geht's nicht. Das spannt sich in den Krankenhäusern. Es spannt sich auch natürlich auch, also die Zahlen sind auch besser, die Impfung funktioniert. Aber das ist jetzt natürlich eine große Sorge. Die Öffnungen jetzt, die natürlich gut sind für die Bevölkerung, können vielleicht doch diesen Sommer gefährden, insbesondere mit der Situation mit neuen Varianten. Also natürlich
aber wir sind viel mehr draußen, viel mehr.
Genau, also aber deshalb müssen wir sagen, abwarten, langsam. Und das ist ein bisschen, also es gibt diese Debatte, gehen wir vielleicht jetzt gerade nicht zu schnell. Wir müssen auf jeden Fall dieses Juli, August als Sanktuarisierung, also als Totem nehmen, damit da die Touristen kommen.
Also das ist das Wichtige. Wie stark ist denn der Druck von der Reisebranche, Herr Stamm, in Großbritannien, also von denen, die die Ferien in Spanien, in Portugal und überall vermarkten? Ist der Druck da sehr hoch, dass man schnell wieder reisen lässt?
Ja, absolut. Die Branche lebt ja von staatlichen Hilfen aktuell und der letzte Sommer war bei weitem nicht das und überhaupt fehlt es da an Umsatz und Gewinn. Und das ist natürlich eine große Branche, die auch einflussreich ist, die ordentlich trommelt. Mhm. Aber ich glaube, insgesamt muss man einfach natürlich festhalten, und das weiß man in Großbritannien, das Virus reist nicht, Menschen reisen mit dem Virus und verteilen es. Und diese indische Variante ist eben dieser kleine, oh, wir müssen vielleicht aufpassen. Denn es ist genau das passiert, der wird eingeschleppt, trotz hoher Impfquote, sind halt immer noch viele nicht. Und wenn eine Variante auftaucht, wie diese indische Variante, die wahrscheinlich sehr viel schneller sich überträgt, dann kann das natürlich auch durch den viel kleineren Teil, aber immer noch sehr viele Menschen, die ungeimpft sind, wie ein Lauffeuer durchgehen. Und dann hat man wieder dieselben Probleme. Und wenn man dann über Varianten nachdenkt, die vielleicht die Impfstoffe austricksen, dann fängt man vielleicht wieder bei Null an. Das sind natürlich alles Horrorszenarien, aber das Problem ist, wenn man zu schnell, glaube ich, und das ist das, die Lehre aus dem, was Großbritannien gemacht hat, zu schnell den Schutzschild senkt, dann handelt man sich wieder Probleme ein. Denn es ist eben eine Pandemie, sie ist auf der ganzen Welt und das ist nicht abgeschlossen, wenn wir geimpft sind. Es ist nicht abgeschlossen, wenn Europa alleine das Ding unter sich ausmacht. So funktioniert das nicht in unserer offenen Welt. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und wer zu schnell vorgeht aus wirtschaftlichen Interessen, den hat diese Pandemie schon oft bestraft. Und das ist, glaube ich, hier aber in Großbritannien ist Großbritannien ein Paradebeispiel.
Und ist das denn aber auch eine Diskussion, die da jetzt geführt wird? Oder ist es dann doch mehr Urlaub, Urlaub, Urlaub? Und ist das so das Hauptthema, weil man halt einfach jetzt denkt, wir sind geimpft und jetzt muss es doch mal losgehen? Also ändert sich da gerade eine Diskussion durch diese indische Variante?
Naja, solange die nicht richtig losgeht, wir reden ja noch immer noch von ungefähr 5.000 bis 6.000 Fällen und hier wird sehr stark sequenziert, also 50% aller Tests werden hier auch, da wird nachgeschaut, was für eine Variante handelt es sich denn. Also man weiß, okay, im Moment hat man das noch unter Kontrolle, aber geht das schief, dann geht das natürlich auch ganz schnell. Wir haben exponentielles Wachstum ja jetzt nun kennengelernt und das ist sozusagen ein Drahtseilakt, aber der Wunsch nach Normalität, der ist natürlich riesig. Es gab Leute, die gesagt haben, wenn Boris Johnson jetzt Ende Juni nicht wie angekündigt alles aufmacht und alle Restriktionen fallen und wir reisen können, dann ist das so ein bisschen wie bei Theresa May, die ständig den Brexit verschoben hat, diesen Brexit-Termin. Und das war sozusagen, die hat ihr eigenes Grab geschaufelt an dem Tag, wo sie den Termin verschoben hat. Und das würde Boris Johnson auch so gehen. Ist ein bisschen dick aufgetragen, aber am Ende des Tages ist da was dran. Die Leute wollen Normalität, die haben es jetzt satt. Hier waren 4 Monate Lockdown auch in diesem Jahr und zwar sehr strenger Lockdown. Und das muss enden. finden. Und ja, das ist die Gefahr.
Okay, und das einigt uns ja dann auch in Europa, dass wir alle gerne Lockerungen hätten und wieder Normalität. Ganz kurz noch zum Schluss, Herr Fritz, das heißt, machen Sie Urlaub im eigenen Land?
Ja, ich habe ein Haus in Kärnten, in meiner Heimatregion, und werde dort Urlaub machen. Habe allerdings auch Abstecher geplant nach Slowenien und nach Italien, was ja von dort ein Katzensprung über die Grenze ist. Und hoffe sehr, dass bis dahin alle Beschränkungen in der Richtung fallen werden.
Okay, vielen Dank. Darf ich hier auch noch fragen? Frau Kohl, aber Heimaturlaub, oder Frankreich?
Hoffentlich.
Ja. Zum ersten Mal in 7 Monaten nach Holland.
Okay, auch so. Und Herr Stamm, bleiben Sie auf der Insel? Ganz kurz noch.
Natürlich ist Portugal anvisiert und dann aber das Problem von Portugal nach Deutschland, um die Familie mal zu Hause zu besuchen. Und ob das alles so klappt oder ob wir da nicht viel Geld in den Sand setzen, das sage ich Ihnen dann.
Okay, das machen wir dann. Also wenn ich habe die Hütte in Österreich gemietet, mal gucken, ob das was wird, hoffen wir doch. Jetzt geht's weiter bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky und morgen haben wir auch eine Runde für Sie. Dann schauen wir nämlich, findet der Impfgipfel im Kanzleramt wieder statt, Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Und wir fragen, sind jetzt eigentlich die Jungen dran, die Kinder und die Jugendlichen? Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann.